Die Begründung war ja auch, dass die Beweise nicht ausreichen, um die Beweise zu veröffentlichen. Also das macht in meinen Augen macht das keinen Sinn.
Sunshine Life, Electronic Music Weekly.
Ich will heute mal mit was Schönem anfangen. Ich glaube, wir fangen die Folge heute mal nicht mit den schweren Themen an. Die kommen noch. Davon gibt es heute auch einige. Und es ist auch wichtig, dass wir darüber reden. Es gibt nämlich juristische Updates in Bezug auf zwei DJs, denen verschiedene Gewaltvorwürfe gemacht werden. Phantasm und Avayon. Darüber reden wir gleich noch. Aber jetzt machen wir erstmal was Schönes. Und das machen wir mit Clara.
Hello.
Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge.
Schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich auch. Clara ist der Grund dafür, dass das hier immer alles so schön aussieht im Podcast.
Ich hoffe.
Du bist normalerweise hinter der Kamera und machst so unsere ganze Postproduktion, Videoschnitt und ja, ich hoffe, ihr da draußen wisst inzwischen alle, dass ihr uns auf Spotify und bei sunshine-live.de auch mit Video sehen könnt, damit Clara nicht umsonst da arbeitet.
Ja.
Wäre mir ein Anliegen.
Es wäre auch schade.
Sonst gehörst du natürlich aber auch zur Sunshine Live Redaktion, moderierst auch bei uns zum Beispiel die Charts immer samstags von 15 bis 17 Uhr und du bist auch in einem, ja, jungen, aufstrebenden Kollektiv.
Jung auf jeden Fall, aufstrebend hoffentlich auch bald. Ja, ist noch in den Babyschuhen quasi.
Aber voll cool.
Yes.
Ich habe uns die neueste Aktion von Dominik Eulberg mitgebracht. Wir können nämlich alle Teil seines neuen Musikvideos werden. Dominik Eulberg, der verbindet ja wie kein zweiter die Themen Ökologie und elektronische Musik. Seine Biodiversitätsshows, die sind legendär und ich freue mich immer, wenn Dominik Eulberg ein neues Album rausbringt, weil ich immer weiß, ich lerne was.
Da gibt es auch immer was zu entdecken, so. Es ist so mit Konzept, also wie jetzt halt das letzte Album auch, aber es ist immer so spannend, was da so vor sich geht.
Ja, und was er sich dann auch immer so dabei gedacht hat und so. Also er rückt ja für jedes Album eine Tierart in den Fokus. Genau, im Moment sind es die Schmetterlinge. Lepidoptera, so heißt das Album. Das heißt Schuppenflügler. Und zu den Schuppenflügeln gehören offenbar die Schmetterlinge. Und ja, so heißt auch seine neue Mitmachaktion. Und es ist eine Mitmalaktion. Also wir holen jetzt hier gleich die Buntstifte und die Wasserfarben raus und malen unsere eigenen Schmetterlinge.
Hast du schon eingemalt?
Nee, aber das ist, hast du schon eingemalt?
Nee.
Ja, das machen wir zusammen.
Sollen wir mal machen? Jetzt? Ja.
Nein, nicht jetzt. Ach, hier
schade.
Live, würde ich sagen. Aber ich würde uns auf jeden Fall die Challenge setzen, dass wir auch mitmachen.
Okay.
Denn das Ganze ist nämlich nicht auch einfach nur eine witzige Malaktion für sein Video, sondern es ist eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft. Das setzt sich für ökologischen Landbau ein und will zusammen mit Dominik Eulberg aufmerksam machen auf die Biodiversitätskrise, also das Verschwinden von Arten, zum Beispiel von Schmetterlingsarten und welche Auswirkungen das auch hat. Und ja, Dominik Eulberg, der klärt ja sowieso immer wieder darüber auf, dass Vielfalt das Grundprinzip der Natur ist, dass Diversität in einem System vor allem Stabilität bedeutet, warum das alles so wichtig ist. Und ja, bei dieser Malaktion können alle mitmachen, einfach ihre eigenen Schmetterlinge malen. Und aus den Einsendungen entsteht dann im Sommer ein Musikvideo zu seinem Track Mittlerer Weinschwärmer.
Wild. Weinschwärmer bin ich auch manchmal. Du auch?
Wow. So habe ich noch nie über diesen Namen nachgedacht.
Jetzt schon. Ja, sweet. Und ist es enkeltauglich? Heißt es, dass unsere Enkel noch was, hat es mit was mit Enkeln zu tun? Dass
genau,
unsere
also
Enkel
heißt
auch noch was von der
enkeltaugliche Landwirtschaft, genau, dass
von der Natur haben.
Genau.
Ist ja süß.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, malen wir doch mal eine Runde.
Kannst du malen?
Nee, aber ich mach's trotzdem.
Du könntest einfach das Oberteil, was du heute hast, so abmalen oder kopieren oder so.
Ja, ich kann digital was machen, was basteln. Das geht bestimmt auch.
Ja. Ich persönlich würde von mir auch sagen, ich kann nicht malen, in Anführungsstrichen. Aber erstens, ich finde, wir sollten einfach alle machen, worauf wir Bock haben. Egal, ob man super gut darin ist oder nicht. So, daran muss ich auch immer noch ein bisschen arbeiten. Und zweitens, jeder kann malen. Also
voll.
Jeder, der irgendwie die kognitiven und physischen Voraussetzungen hat, kann malen. So, ist wie singen. Jeder kann singen.
Ja, jeder, wie du unter den Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, ja einen Stift in die Hand nehmen kann. So, ne? Ja, und ich finde, man sollte sich das auch nicht davon versauen lassen, dass irgendjemand sagt, sieht scheiße aus, wenn es Spaß macht.
Das ist das Wichtige, ja. Und ich habe voll Bock da drauf. Ich liebe sowas zu machen. Ja, deshalb liebe ich auch so ein bisschen die Challenge und sich auch mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und der mittlere Weinschwärmer, der sieht auch so schön aus. Hast du dir den mal angeguckt?
Nee.
Der ist so eine Mischung aus rosa, pink und olivgrün. Es ist so eine krasse Farbkombination. Und der Track, der so heißt, der ist auch, ja, also musikalisch super melodisch, ganz vielfältig und irgendwie auch so ein bisschen schillernd. Also Konzeptalbum auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, wir setzen uns in den nächsten 2 Wochen da dran. Und dann gibt's hier, zeigen wir in 2 Wochen unsere Ergebnisse hier in die Podcast-Kamera.
Ja, können wir machen.
Geil. So.
Nice.
Check, das machen wir. Und ihr da draußen könnt ja auch mal unter dem Podcast kommentieren, erstens, was euer Lieblingsschmetterling ist und zweitens, ob ihr auch schon mitgemacht habt.
Und wo ihr am Wochenende Weinschwärmern geht.
Mein Gott, das wäre auch ein richtig geiler Social-Media-Name. Gut. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Es gibt juristische Neuigkeiten bei Fantasm und Avayon, die beide auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Deshalb würde ich sie jetzt auch mal gemeinsam besprechen. Fantasm, der ist ja Hard-Techno-DJ, kommt ursprünglich aus den USA, lebt aber in der Nähe von Lyon in Frankreich. Und über ihn kursieren seit einigen Jahren schon Gerüchte und Vorwürfe im Bereich sexueller Übergriffe. Laut Facemac haben die sich vor allem über Social Media verbreitet und in Frankreich, aber rund um seinen Wohnort, da wurden auch immer wieder Shows boykottiert. Er wurde hier und da vom Line-Up genommen, teilweise auch sehr prominent, sodass das mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Zuletzt war er auch im Februar durch Brad No Limit erneut beschuldigend genannt worden, im Zusammenhang mit diesen Steer-Files, also diesem größeren Skandal in der Hard-Techno-Szene, haben wir ja auch hier schon drüber gesprochen im Podcast. Und er selbst hat die Vorwürfe laut Facemac aber schon immer klar zurückgewiesen und nennt als Ursprung der Anschuldigungen einen privaten Konflikt aus dem Jahr 2022. Er sagt, er habe damals jemanden kurz gedatet und als er danach dann in einer neuen Beziehung war, seien dann aus dieser Richtung diese Gerüchte und Vorwürfe gegen ihn laut geworden. Und die Situation sei für ihn zwischenzeitlich so eskaliert, dass er teilweise gar keine Gigs mehr spielen konnte in Frankreich, dass auch Menschen aus seinem Umfeld angefeindet oder sogar bei Auftritten attackiert worden. Mhm. Und deshalb lief offenbar dazu auch eine Unterlassungsklage gegen die Urheberin der Vorwürfe. Und die war jetzt erfolgreich. Also in einem Statement heißt es, die Person wurde der öffentlichen Diffamierung von Fantasm schuldig gesprochen und wiederum ihre Darstellung, sie hätte in bestem Wissen und Gewissen oder irgendwie nach bestem Willen so gehandelt, wurde zurückgewiesen wegen Mangels an Beweisen.
Ja, da kann man gar nicht so viel dazu sagen, ne? Weil da geht's ja, also wie du gerade auch schon gesagt hast, um die Aussagen, also dass die Aussagen öffentlich genannt werden dürfen und nicht um die konkreten Themen, oder? So ist es da auch.
Genau. Also die Reaktionen online und aus der Community ist auch relativ gespalten. Es gibt viele, die sagen, ja, fehlende Beweise bedeutet halt auch nicht automatisch Unschuld. Besonders ne, bei Fällen von sexueller oder sexualisierter Gewalt, da ist es ja mit Beweisen sowieso oft schwierig.
Ja.
Und ich glaube, das muss man auch wirklich gut auseinanderhalten, was du auch gerade sagst. Ne? Einmal diese juristische Entscheidung jetzt in der Unterlassungsklage und dann die generelle Debatte darüber, auch wie wir so gesellschaftlich und in der Szene mit solchen Vorwürfen und auch mit Betroffenen umgehen.
Ja, super schwierig. Also man hat dann halt immer, man bringt es auch immer dann schnell durcheinander, dieses, da haben wir auch in letzter Zeit viel drüber gesprochen, hier in der Redaktion und so, dass die Unschuldsvermutung, wenn die Unschuldsvermutung gilt, dass es ein Juristensprech ist und dass das nicht bedeutet, dass die Person tatsächlich unschuldig ist. Und wie du sagst, wenn man Dinge nicht beweisen kann, die vorgefallen sind, weil man solche Dinge nicht beweisen kann zum Teil einfach, ist man da sehr schnell in einer sehr beschissenen Position, juristisch gesehen.
Ja.
Vor allem, wenn man dann es mit jemandem zu tun hat, der halt so groß in der Öffentlichkeit steht und auch ganz andere Zwecke, Mittel und Wege hat, also sich mehr Anwälte leisten kann und eine Community hat, die vielleicht dahinter steht und so. Da ist man ja dann schnell irgendwie, wird man vielleicht schnell auch unterbuttert. Mhm. Aber natürlich kann man auch jetzt nicht, also ich kann dazu nichts, oder ich möchte dazu auch gar nichts sagen, weil man will ja keinem irgendwie Unrecht tun, aber
ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe.
Ja.
Also bei Phantasm ist es auch so, da steht ja wirklich am Ende des Tages so ein bisschen Aussage gegen Aussage. In dem Moment hat jetzt dieses Gericht entschieden, diese Vorwürfe dürfen nicht weiter von der Person verbreitet werden. Und er selber zeigt sich darüber natürlich auch sehr erleichtert. Und weist auch nochmal darauf hin, dass es gegen ihn auch keine laufenden Verfahren gibt und auch nie gegeben hat. Also es ist auch nie jemand irgendwie juristisch gegen ihn vorgegangen. Aber ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen, wie das System im Zweifel auch Täter schützt und warum Betroffene es so schwer haben, überhaupt was zur Anzeige bringen zu können, rechtliche Schritte einzuleiten, gerade auch in diesem ganzen Musikstrukturen und Kosmos. Und das haben wir auch gemacht im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Enthüllungsvideo über Avayon. Dessen Ex-Partnerin hatte unter eidesstattlicher Erklärung zahlreiche Vorwürfe, unter anderem im Bereich Körperverletzung, Missbrauch, Vergewaltigung, Stalking und Manipulation gegen ihn erhoben, mit insgesamt über 800 mutmaßlichen Belegen, Screenshots, Sprachnachrichten und Videos. Und sie hat jetzt aber auch eine gerichtliche Unterlassung der Verbreitung erreicht.
Das finde ich krass. Weil da war ja auch irgendwie, die Begründung war ja auch, dass die Beweise nicht ausreichen, um die Beweise zu veröffentlichen. Also das macht, in meinen Augen macht das keinen Sinn. Also ich kann das nicht nachvollziehen, ich bin kein Jurist. Da wird es bestimmt gute Gründe dafür geben, dass es solche Entscheidungswege gibt. Aber sie darf die Beweise wegen Privatsphäre nicht veröffentlichen, weil es nicht genug Beweise gibt, dass es wahr ist?
Nee, also ich glaube, da vermischst du jetzt gerade diese beiden Sachen. Also, dass es nicht genug Beweise gibt, das ist bei Phantasm. Und bei ihr ist gar nicht das Thema in Bezug auf Avayon, dass es nicht genug Beweise gibt. Sie hat zwar auf Instagram auch geschrieben, dass jede Aussage von ihr angefochten wurde und dass, obwohl sie belegen konnte nach eigener Aussage. Sie hat, ich zitiere mal ganz kurz auch geschrieben, ich stellte dem Gericht insgesamt 243 weitere Beweise zur Verfügung, fernab von den 860 in meinem Video. Am Ende alles egal. Und da muss man sich nochmal angucken, was wurde denn da gerichtlich überhaupt geprüft? Denn, und es ist ganz wichtig, es ging nicht um die Sache an sich. Da wurden nicht die Vorwürfe an sich verhandelt und dafür wären ja diese Beweise dann sachdienlich, sondern also zumindest legt ihr Post diese Vermutung nahe, dass die Unterlassungsklage der Gegenseite erfolgt ist, weil sie eben die private Kommunikation zwischen den beiden öffentlich gemacht hat und Avayon sich quasi dagegen gewehrt hat mit der Begründung, dass damit in seine Privatsphäre eingegriffen wird. Also es wurden nicht die Vorwürfe an sich verhandelt, sondern die Frage, ob das in dieser Art und Weise öffentlich gemacht werden durfte. Das wurde gerichtlich mit Nein beantwortet und deshalb musste das Video jetzt offline genommen werden.
Ja, sie hat ja auch in dem Posting, das jetzt dazu abgesetzt hat, den Namen gar nicht mehr genannt. Also auch wenn natürlich jeder weiß, um wen es geht, aber das ist schon krass. Und sein Video ist aber noch online, ne? Wo genauso private Chats drin sind. Also zumindest war es, stand jetzt Podcastaufnahme und wo ihr es schon runter war, war seins noch oben.
Ja, das löst natürlich auch eine weiterführende Debatte aus, ne? Also auch zum Wert von Privatsphäre, wie die zu gewichten ist, gerade bei Personen der Öffentlichkeit oder Personen, die mutmaßlich ihren Status auch ausnutzen, um anderen zu schaden. Da hat jetzt offenbar das Gericht entschieden, seine Privatsphäre und der Schutz von privater Kommunikation steht über dem Wert, der eine Veröffentlichung hat. Das kann man natürlich aber auch kritisch sehen und diskutieren.
Voll, gerade auch im journalistischen Bereich ist ja auch häufig die Frage, wenn man irgendwas bekannt geben möchte, ob das quasi von öffentlichem Interesse ist oder nicht. Und ich finde, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann sind solche Sachen automatisch von öffentlichem Interesse, weil Leute dann vielleicht, also ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr gerne auf ein Konzert von dieser Person gehen und dann da vielleicht, wenn man seine Wege ins Backstage findet oder so. Also ich finde das schon legitim, dass die Öffentlichkeit das weiß.
Ja, und das ist halt die Diskussion, die das jetzt lostritt.
Ja, schon krass. Ja.
Wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Genau, die Ex-Partnerin von Avayon hatte auch angekündigt, das geht auf jeden Fall noch weiter. Und ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Jetzt schauen wir erstmal nach Berlin zu Native Instruments. Die Firma steckte ja seit ein paar Monaten in einem Insolvenzverfahren und da gibt es gute Neuigkeiten. Native Instruments ist vielen von euch da draußen, wenn ihr einfach elektronische Musik gerne hört und gerne feiern geht, wahrscheinlich gar kein Begriff. Aber für alle hinter den Kulissen, für alle, die produzieren oder auflegen, ist es eine der wichtigsten Firmen im Business, glaube ich. Also sowohl im Bereich Hardware als auch im Bereich Software. Native ist immer wieder absoluter Vorreiter gewesen, vor allem im Bereich der computerbasierten Audioproduktion und auch im Auflegen. Also es ist wie so eine Art Werkzeugkasten für Producer und DJs, kann man sagen, ne?
Ja.
Ja, also mega, mega wichtig, hat auch den Sound einer ganzen Generation mitgeprägt und oft auch den Standard gesetzt, der irgendwie in der Szene gilt. Deshalb war auch total klar, dass diese Insolvenz ein bisschen Unruhe in die Szene gebracht hat und sich alle gefragt haben, wie geht es jetzt weiter? Haben wir morgen alle unsere Tools nicht mehr? Nein. Native wurde jetzt aufgekauft und zwar von InMusic. Das ist eine Firma, die unter ihrem Dach auch schon andere Marken wie Moog oder Akai Professional hat. Und mit der Eingliederung von Native Instruments entsteht da laut Groove gerade auch einer der größten Konzerne der Musiktechnologiebranche.
Das ist krass. Mhm. Aber schöne News mal.
Ja, also es ist echt einfach gut, dass es erfolgreich übernommen wurde und alle NutzerInnen da jetzt auch keine großen Änderungen zu befürchten haben, sondern dass einfach alles so weitergeht.
Soll so bleiben, also wie es jetzt aufgebaut ist und so, die nehmen alles mit.
Genau.
Das ist erfreulich.
Kann natürlich bei so einer Übernahme, ne, kann immer hier und da mal ruckeln, aber eigentlich.
Auch schön für die Arbeitsplätze und so.
Das sowieso, ja. Das ist ja auch eh nochmal ein großer Punkt. Ja. An anderer Stelle gibt es dafür gerade eine kleine Gerüchteküche und zwar darüber, ob Daft Punk möglicherweise zurückkommen und als Headliner auf dem Coachella im nächsten Jahr spielen.
Das sind Big News, wenn es stimmt.
Es ist ein Gerücht. Ja.
Wo kommt das her, das Gerücht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für mich klingt es auch erstmal komplett random, weil Daft Punk war für mich auch immer so ein bisschen die Formation, wo klar war, das war's. Also ich weiß gar nicht warum, aber weißt du, die machen so jeder ihr eigenes Ding inzwischen und mir war immer klar, die kommen nicht als Daft Punk wieder. Also so ist meine Wahrnehmung, ne? Man sagt niemals nie, man weiß es ja nicht, aber ja, ich vermute, dass irgendwie die Solo-Aktivität von den beiden so ein bisschen die Gerüchte angeheizt hat, weil Thomas Bangalter von Daft Punk, der war ja zum Beispiel auf der Tour mit Fred Again am Start, die haben ja dieses legendäre Back-to-Back gespielt und auch mit Keine Musik war er im Studio, also der ist schon umtriebig, war er aber die letzten Jahre auch immer schon. Aber die andere Hälfte von Daft Punk, Guy Manuel de Omem Christo, um den war es in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen ruhiger. Da gab es zuletzt aber auch das Gerücht, dass der vielleicht an seinem ersten Solo-Album arbeitet. Spricht für mich persönlich jetzt auch irgendwie nicht nach Daft Punk Comeback. So.
Nee.
Aber es reicht offenbar dafür, dass der Wettmarkt darüber spricht. Also es ist auch so absurd, wo solche Gerüchte manchmal herkommen. Aber laut DJ Mac wird offenbar ordentlich darauf gewettet und Geld darauf gesetzt, dass Daft Punk als Headliner beim Coachella 2027 auftreten. Also da setzen wirklich Menschen sehr viel Geld drauf und die werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit krass gehandelt.
Krass. Aber man muss ja auch sagen, dass es bei Oasis auch niemand gedacht hat, eine lange Zeit.
Das stimmt.
Also eine sehr lange Zeit.
Das stimmt.
Und es ist trotzdem passiert. Manchmal passieren Dinge. Ja, aber vielleicht gibt es auch einfach zwei stabile Solo-Karrieren. Das ist ja auch spannend. Also ich glaube, in beiden Fällen ist es eine sweet News.
Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht dran. Ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, das ist vielleicht eher so ein bisschen Wunschdenken. Mhm. Wenn es doch so kommt, boah, dann müsste ich mir überlegen, ob ich nicht nächstes Jahr doch auch mal zum Coachella fliege.
Aber dann sind sie ja vielleicht ja auch irgendwo unterwegs.
Das wäre...
Maybe. Also auf anderen.
Ja, aber wenn sie die Reunion auf dem Coachella... Also das wäre Coachella dieses Jahr war ja schon echt krass.
Aber vielleicht nehmen sie es Untold auch mit oder so.
Ja, ich weiß nicht. Sollte. Die hatten ja 2006 schon mal so einen legendären Coachella-Auftritt. Und das wäre schon ein extrem heftiger Moment, auch so generell in der Popkulturgeschichte. Weil ich schon gerne dabei auch irgendwie. Weil Daft Punk sind aber auch sehr, sehr nah an meinem Herzen musikalisch. Also,
ja. Sweet.
Apropos Legenden der elektronischen Musikszene, Dr. Motte und seine Crew von Rave the Planet, die schmeißen in diesem Jahr zum ersten Mal nach Rave the Planet eine offizielle Aftershow-Party.
Gehen wir hin?
Weiß ich jetzt nicht. Also, die Party wird bestimmt fantastisch. Die Community hat sich das laut Interview in der Groove auch immer wieder gewünscht, dass es halt noch eine Afterparty und einen Rave gibt. ich persönlich freue mich nach so Paradetagen immer, wenn man dann irgendwann auch einfach ins Bett kann, weil es ist, also es ist absolut geil, dort zu sein, aber es ist natürlich auch einfach den ganzen Tag, man ist den ganzen Tag auf den Beinen und
ja, irgendwann ist gut.
Gerade alle, die Parade auch mitgestalten, so wie wir ja auch, sind dann auch einfach lange noch mit Abbauen beschäftigt. Also ich glaube, ja, die letzten Jahre haben wir immer noch, also 22 Uhr ist ja Schicht im Schacht, dann haben wir, glaube ich, aber immer noch so 3-4 Stunden abgebaut.
Ja, ja, man muss ja, das wollte ich gerade auch sagen, man muss ja ein bisschen unterscheiden, ob man da zum Feiern ist oder zum Arbeiten im Endeffekt. Es ist ja Arbeit und ja, dann hast du auch nicht irgendwie die Möglichkeit, den ganzen Tag einfach irgendwie ein bisschen was zu trinken und dann hast du deine Laune für die After und sondern du bist halt irgendwie unterwegs, Sonne knallt vielleicht und dann ist abends vielleicht auch wirklich einfach gut.
Aber ich glaube, für alle, die zum Feiern da sind und die sich das ja auch gewünscht haben, ist es, glaube ich, eine richtig gute Option. Also wer Bock hat, kann nach der Parade noch weiter raven in der Berliner Columbia-Halle. Dr. Motte arbeitet da auch mit dem Event-Team zusammen, was schon zu Love Parade-Zeiten die Bühne an der Siegessäule gemacht hat. Und die zusätzlichen Einnahmen durch die Tickets sollen Rave the Planet auch helfen. Klar, das Ganze ist ein Non-Profit, aber ja, trotzdem fallen ja auch irgendwie Kosten an, die gedeckt werden müssen. Und auf dem Line-Up für die Aftershow stehen Dr. Motte himself, Nakadir, DJ Rush, Tomahawk und Teenage Mutants.
Sweet. Ist auch, klingt auch nach einem soliden Line-Up. Und ich finde es auch cool, dass es Non-Profit ist, weil dadurch dann eben nicht so gottlos Preise in die Höhe getrieben werden. Hm. Also ist ja fair. Klar, Kosten müssen gedeckt werden, auf jeden Fall. Aber hört sich erstmal gut an. Vor allem, wenn es von der Community auch irgendwie kommt, das dann möglich zu machen und zu sagen, hey, irgendwie, wir müssen die Kohle wieder reinholen, aber es kostet nicht 500 Euro, was weiß ich. Ich hoffe es zumindest.
Ja. Ist für dich ja auch dieses Jahr das erste Mal Rave the Planet, ne?
Yes. Ja. Ja, Tatsache.
Was sind so deine Erwartungen?
Oh, ich bin voll gespannt. Ich habe viel gehört natürlich, auch von Freunden von hier und so. Ganz viele unterschiedliche Eindrücke, viele unterschiedliche Meinungen auch. Gut, ich meine, so eine Riesenparade ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, deswegen, ja, aber ich bin voll gespannt, ich will mir mein eigenes Bild machen, ich bin auf jeden Fall, ich habe richtig Bock.
Geil, das ist doch der Spirit, ich bin auch schon gespannt, ja, wie lange du durchhältst, ob du dir den Rave danach noch gibst oder ob du auch mit ins Bett fällst und ich bin gespannt auf unsere Schmetterlinge, die malen wir jetzt.
Oh ja.
Und ja, ihr da draußen, ihr könnt natürlich auch anfangen zu malen. Das war's mit EMW für diese Woche. Nächsten Donnerstag sind Johanna und Paul hier für euch am Start und erwarten euch mit allem, was es Neues gibt aus der elektronischen Musikwelt. Bis dahin, euch erstmal eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und Clara, danke dir für heute.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüssi.
Ciao.
Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.